Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Volker Gruhl. Heute unterhalte ich mich mit Marc Zimmermann über das Thema Mobile oder sogar Mobile Excellence. Bevor wir anfangen, Marc, stell dich doch kurz vor.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marc Zimmermann. Ich arbeite bei der EMBW und da verantworte ich das ganze Thema der mobilen Lösungsentwicklung. Das heißt, alle Apps, die irgendwie ein Endkunde in der Hand hält, sei es eine Mobility Plus App oder eine Zählerstandserfassung unserer Marke Yellow oder unserer Marke EMBW, ist über unsere Schreibtische genauso gewandert wie eine Vielzahl von intern verwendeten Apps. Macht Spaß, immer noch.
Okay. Erzähl doch mal jemandem, wem du nachts auf der Party triffst, warum denn Mobile heute immer noch eine besondere Herausforderung ist. Dass es Mobile gibt, wird er wahrscheinlich mittlerweile mitgekriegt haben, wenn er irgendwo in Europa aufgewachsen ist. Aber warum das noch eine spannende Aufgabe ist, die besonderer Betrachtung bedarf, vielleicht nicht. Was erklärst du dem da?
Wenn ich jemanden abends auf einer Party...
Nachts um 12
auf der
Party.
Also, ja, genau. Erstmal halt mal mein Bier.
Also
mal
nicht eine Party unter uns Nerds, sondern so normale Menschen.
Ja, genau. Doch nehme ich ihm erstmal sein Bier aus der Hand und frage ihn mal, ob er in seiner Hosentasche ein Telefon dabei hat, das er dann da herausholt. Würde mich mit ihm darüber unterhalten, ob er doch vielleicht ein bisschen mehr macht, als einfach nur Fotos schießen und E-Mails beantworten. Denn im Grunde haben wir ja mit diesen kleinen Geräten, die wir in der Hosentasche mit uns mitführen, wenn wir mal gucken, wie sich das in der Zeit so entwickelt hat, nicht nur einen leistungsstarken Computer, sondern wir haben halt wirklich das ein Fenster in die digitale Welt. Das heißt, wir können, wenn man jetzt an unsere Sachen denkt, nicht nur Autos laden und Telestände eingeben. Ich kann mich mit Menschen unterhalten, ich kann Dinge quasi näher bringen, die mir sonst räumlich, organisatorisch nicht zugänglich wären. Und das Spannende daran ist, du hast halt diesen kleinen Bildschirm in der Hosentasche, du bist bei allen dabei, du triffst Menschen mit unterschiedlichsten, ich sage jetzt mal Kenntnissen, mit unterschiedlichsten Befähigungen und möchtest ihnen ein Lösungsangebot unterbreiten. Und das ist schon spannend, da etwas zurechtzubauen, das diese Anforderungen, die Bedürfnisse des Einzelnen trifft.
Jetzt ahnen wir ja, dass die Entwicklung von solchen mobilen Systemen im Wesentlichen immer auch Softwareentwicklung ist. Aber passend zu deiner Positionsbezeichnung und deinem Verantwortungsbereich, musst du jetzt ja eigentlich sagen, es ist schon noch eins besonders spannend und bedarf oder rechtfertigt zumindest, dass man das Thema Mobile und mobile Exzellenz in einem eigenen Center und einer eigenen Verantwortung zusammenfasst. Ich glaube, da kann man drüber diskutieren. Also entwickelt man mobile Systeme anders als stationäre?
Man entwickelt sie dahingehend anders, weil sie schlicht und ergreifend auch einem schnelleren Wandel aktuell immer noch unterliegen, auch heute noch. Das heißt, wenn wir heute etwas erstellen für unsere Kunden und Kundinnen, dann ist das auf den mobilen Geräten immer noch einem sehr viel schnelleren Lebenszyklus unterworfen als, ich sage jetzt mal, die klassische Webseite. Außerdem merken wir ja auch ein Shift der Anwender. Das heißt, wir haben durchaus eine zunehmende Anzahl von Menschen, die genau über das mobile Endgerät einen Zugriff suchen. Und unsere Erfahrung ist es, dass wir halt einen sehr starken Schwerpunkt, wenn wir schon eine Lösung mobil bereitstellen, dass wir das Ganze auch nativ machen. Das heißt für denjenigen, der jetzt nicht weiß, was heißt denn jetzt nativ, dass wir halt wirklich auch in den Programmiersprachen arbeiten, die die jeweiligen Plattformhersteller, sei es Apple, sei es Google, uns bereitstellen, um die bestmögliche User Experience, die bestmögliche User-Erfahrung, Anwendererfahrung zu bieten.
Meine Erfahrung mit Programmiersprachen ist, dass die im Laufe der Zeit dann doch konvergieren und einen breiteren Raum einnehmen. Glaubst du, dass die Spezialisierung auf Programmiersprachen, die für mobile Anwendungen besonders geeignet sind, dass die hält oder rechnest du mit einer Konvergenz?
Naja, man merkt ja schon, dass da Bewegung ist. Wenn ich auf Kotlin gucke bei Android oder bei Swift bei Apple, merkt man ja schon, dass das Feld, immer breiter wird. Das heißt, das ganze Zeug liegt nicht nur allein auf dem Handy, man findet auch mittlerweile Serverentwicklungen da drauf, man findet eine immer breitere Entwicklungsbasis da drauf, auf denen Entwickler aufspringen können, auf denen Lösungen bereitgestellt werden können. Von der Seite, glaube ich, sind wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange.
Ja, leuchtet mir ein. Also so ein bisschen Entwicklung ist da drin und manche Entwicklungen, die im Backend ankommen, sind ja aus vom Mobilen her auch angestoßen. Vielleicht ist die Welt gerade sogar so rum, zumindest als einen zweiten Trend und nicht reine Konvergenz.
Ja, vor allem musst du halt auch bedenken, du arbeitest ja für einen ganz anderen Touchpoint als das, wie gesagt, beim Browser. Wenn du mal überlegst, wenn du dein Handy rausholst und du eine digitale Lösung auf dem Handy konsumierst, dann möchtest du eins nicht warten. Das möchtest du zwar im Webbrowser auch nicht, Aber im Webbrowser sitzt irgendeine fette Maschine im Rechenzentrum oder in der Cloud oder sonst wo auch immer, bereitet die Daten auf, gibt dir eine Webseite und du freust dich. Bei einer App möchtest du, wenn du klickst, innerhalb von Millisekunden, Sekunden eine Antwort haben. Das heißt, die Endpunkte müssen ganz andere Daten liefern, sie ganz anders aggregieren und auch geräteübergreifend in Synchronisation halten. Das heißt, wenn du, was weiß ich, du hast jetzt ein iPhone und ein iPad, du bedienst auf dem iPhone deine App, dann möchtest du ja unter Umständen am iPad an der Stelle fortsetzen, wo du am iPhone aufgehört hast. Das ist eine ganz andere Anforderung, als wenn du sagst, okay, ich mache jetzt eine Webseite auf und da kriegst du jetzt immer dieselbe Liste. Das ist schon anders.
Ja, super wichtiger Unterschied, glaube ich auch. Der wird uns noch an verschiedenen Stellen beschäftigen. Sollen wir nochmal B2C und B2B-Mobile-Anwendungen auseinanderhalten? Ich meine, du machst ja beides und du bist für beides zuständig, was die Kompetenz und die Kompetenzbündelung angeht. Glaubst du, es macht Sinn, da zu differenzieren oder wird es eh eins?
Am Ende vom Tag liegt dir die Effizienz auch darin, dass du es so modular wie möglich baust. Das heißt, wenn ich jetzt etwas habe, jetzt mal egal, ob ich das für interne Monteure baue oder ob ich das für unsere Endkunden baue, möchtest du ja nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Das heißt, die Kunst liegt ja da schon darin, dass du Modularität, Wiederverwendbarkeit hochhältst und trotzdem immer wieder dahingehend spezialisierst, was jetzt gerade für den speziellen Case explizit gefordert und gewünscht wird. Aber ein Vorteil oder sagen wir ein Besonder liegt da auch noch drin. Es ist nicht nur, dass du modular entwickelst, musst auch modular Verantwortlichkeiten verteilen. Stell dir vor, du hast ein Onboarding. Das interessiert den Kunden ja herzlich wenig, ob das Onboarding in der einen App von A, in der anderen App von B verantwortet wird, sondern du hast ein Onboarding-Verantwortlichen, der muss sich für die Modular, für die alle Module, die damit verbunden sind, kümmern, damit, wenn der Kunde ein Onboarding hat, sei es eine App, sei es auf einer Webseite oder wo auch immer, dass er dieselbe Experience erfährt, dass er dasselbe in derselben Art und Weise abgeholt wird, dass dasselbe Verständnis hergestellt wird. Von der Seite ist halt Modularisierung sowohl in der Softwareentwicklung für den Techniker als auch in der Verantwortlichkeit ein wichtiger Punkt.
Ja, verstehe ich gut. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. Ich weiß ja, dass sich nicht nur das Thema irgendwelche mobilen Systeme beschäftigt, sondern auch die mit der erweiterten Realität. Und ich glaube, da wäre es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant, wenn du einmal einführst, welche Arten von Anwendungen es bei ENBW denn da überhaupt gibt.
Das, was du meintest mit der erweiterten Realität, möchte ich vielleicht vorher, das, was du mir vorhin gesagt hast, ne? Wie würdest du jemandem das erklären, worum es überhaupt geht?
Guter Punkt, ja, sehr schön.
Der vielleicht nicht mit der Tiefe zu tun hat. Ja, dann würde ich wieder sagen, hol dein Handy raus, ne? Schau mal durch die Kamera und stell dir vor, du schaust nicht nur durch die Kamera deines Smartphones in die reale Welt, sondern du siehst auf dem Bildschirm noch zusätzliche digitale Informationen oder sogar Bilder. Ja? Das liegt dann nicht daran, dass du jetzt ein bisschen viel Alkohol getrunken hast, um mal in dem Kontext zu bleiben.
Was ja nachts um 12 der Fall sein könnte, aber
nehmen wir mal an, so. Aber nicht muss, ja. Manche trinken auch nur Kamillentee. Das ist also nicht, hat nichts mit dem Alkohol zu tun, sondern mehr mit dem Thema Augmented Reality. Und bevor ich jetzt erzähle, was wir da alles tun, ich glaube, die meisten haben mitbekommen, dass es mal eine Zeit gab, wo ganz viele Jugendliche um Brunnen herum, um Orte des öffentlichen Interesses herum sich gesammelt und auf ihre Handys getummelt haben, weil sie ein Spiel gespielt haben, das sich Pokémon Go nannte, bei dem kleine Kreaturen in der realen Umgebung auftauchten, die man dann quasi einfangen musste. Augmented Reality ist also die Möglichkeit, die reale Welt um virtuelle Elemente zu erweitern. Und was machen wir damit? Wir machen mit Augmented Reality eine ganze Menge. Wer zum Beispiel sich vorstellen möchte, wie sieht eine Windkraftanlage aus, die in 5 Kilometer Entfernung mit 120 Meter Turmhöhe, wie die aussieht, der musste bisher seine Fantasie bemühen. Wir haben an der Stelle eine Anwendung geschrieben, die uns erlaubt, Planungsdaten für landschaftsprägende Projekte mit Augmented Reality anzuzeigen. Das heißt, du stehst dann im Feld, hältst dein iPad hoch, guckst durch dein iPad, liegt durch ein magisches Fenster und du siehst die Windkraftanlagen, wie sie hinten am Horizont stehen, oder PV-Anlagen, Umspannstationen, Ladeparks, Freileitungen, was auch immer wir an Planung, an Objekten in der Landschaft planen, kannst du dir anschauen. Oder wir vermessen mit Augmented Reality auch die Welt. Das heißt, unsere Monteure sind in der Lage und die Monteurinnen mit Hilfe eines iPhones, auf dem wir auch eine entsprechende Anwendung umgesetzt haben, nicht virtuelle Objekte darzustellen, sondern die Realität virtuell auszulesen, sodass ich zum Beispiel Einmessskizzen automatisiert bekomme, indem ich mein Handy über eine Baugrube schwenke und das System automatisch erkennt, was sind die Außenkanten der Grube, welche Leitungen liegen da, welche Rohre liegen da, wo ist der Grundstückstein und uns so hilft, ein besseres Verständnis zum Beispiel von der Umgebung zu bekommen. Und das sind nur zwei von einigen Beispielen, wo wir tatsächlich mit Augmented Reality in der NBW heute schon arbeiten.
Das sind ja schon sehr ernsthafte Anwendungen. Also nicht, dass man per se was anderes vermutet hätte, aber das sind Anwendungen, deren Nutzen sofort einleuchtet. Damit wird der ganze Anbahnungs-, Planungs- und Darstellungsprozess, der Beteiligungsprozess der Betroffenen sicherlich eins einfacher. Habt ihr Erfahrung, wie es auch angenommen wird oder ist es nur aus dem Labor?
Ich habe da eine nette Geschichte. Dadurch, dass wir uns mit der Softwareentwicklung beschäftigen und das Ganze, als sich das Ganze in der Entwicklung befand, standen wir auf einem Feld und der Anonymität wegen sage ich jetzt nicht, welcher Planungsprozess dort visualisiert wurde. Jedenfalls stand ich dort, hatte mein Jäckchen an, auf dem mein Firmenlogo auch stand und da kam ein etwas aufgebrachter Bürger um die Ecke und meinte, sind Sie ja verantwortlich für dieses Windkraftding, was da hinten hingestellt werden soll? Und dann muss man ja nett und freundlich bleiben und dann haben wir uns darüber unterhalten. Er hat dann auch gesehen, was wir da machen, nämlich dass man diese aus seiner Sicht geplante Windkraftanlage durch unser iPad sehen konnte. Das ganze Gespräch endete darin, dass wir zu ihm eingeladen wurden. Er wollte wissen, ob er es aus seinem Garten sieht. Am Garten hat man dann festgestellt, oh nee, das sieht man gar nicht. Und das Gespräch ging dann so aus, dass wir Kaffee und Kuchen bekommen haben. Also das, wenn man mal wirklich hautnah am, ich sag jetzt mal, Betroffenen, Beteiligten, wie auch immer, Bürger vermessen. Ansonsten kann ich nur sagen, weil du gesagt hast, es ist keine Spielerei, es ist ernsthaft. Die Visualisierung beispielsweise von Windkraftanlagen, der Prozess war früher sehr manuell. Das heißt, du hast gesagt, an der und der Stelle sind welche geplant, dann sind Leute rausgefahren, haben Fotos gemacht, sind zurückgefahren, haben sie in den Rechner gesetzt, haben mit Photoshop oder welchen Tools auch immer gearbeitet. Da gibt es auch sicherlich noch andere professionelle Lösungen. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, je nachdem, wie groß der Windpark, der WV-Park geplant war, waren die eine Zeit lang beschäftigt. Mit dieser App, die wir haben, sie heißt Revisar, fährst du raus und hast die Visualisierung in 2-3 Minuten. Durch ungelerntes Personal. Also ich würde mich jetzt als ungelerntes Personal bezeichnen. Ich fahre da raus, ich halte das hoch, ich habe von Windkraftplanung gar keine Ahnung. Ja, aber ich lade mir quasi die Planungsdaten rein und sehe dann sofort voll animiert, wie sieht denn das aus? Wie wird denn das aussehen?
Wenn man erstmal an weitergehende Endgeräte denkt oder gerade soeben verfügbare, wie eine Apple Vision Pro beispielsweise, wie ändert sich das Spiel denn dadurch nochmal? Da kann man ja noch viel immersiver darstellen, was da auf die in dem Fall Betroffenen zukommt. Oder man denkt natürlich auch direkt an Servicetechniker, die da Sachen machen können. Wie siehst du da den Zusammenhang und die Entwicklung?
Also wir haben ja genau für diesen Case auch eine Erweiterung für die Vision Pro gebaut. Das läuft ja so ab, wie ich ja eben sagte, normalerweise sind die Menschen rausgegangen mit dem iPad, haben das iPad hochgehalten und haben es wie ein Fenster benutzt, um zu sehen, wie sieht denn diese entsprechende Planung der Projekte aus. Mit der Vision Pro können wir diese Projekte, die wir vorher mit dem iPad geplant haben, quasi digital zu dir teleportieren, wo auch immer du dich befindest. Das heißt, du bist dann in einem Büro, du bist in einer Veranstaltung, du bist halt nicht vor Ort. Du ziehst die Brille auf, das neue Headset, das Apple rausgebracht hat, und du kannst dann quasi die Landschaft, in der wir das vorher geplant haben, dir anschauen und es werden die Daten auch live reingerendert. Die App ist im Store. Wer schon das Glück hat, so eine Brille zu besitzen, kann sich die App auch runterladen. Da sieht man zwei geplante Projekte hier im näheren Umfeld. Und dann kannst du wirklich sagen, ich teleportiere mich jetzt nach Weingarten. Das kann man jetzt auch benennen, weil es halt in der App verfügbar ist. Wir haben vom Weingarten ein 360-Grad-Video gemacht. Das heißt, du hast bestimmte Visualisierungspunkte. Du stehst dann dort, da fahren Autos, da laufen Menschen. Du hast wirklich einen freien Blick in alle Richtungen. Aber wenn du in die Richtung der Windkraftanlagen guckst, rendert die Brille, ist nicht im Video, rendert die Brille die Windkraftanlagen rein. Und es erlaubt uns zum Beispiel auch zu sagen, okay, hier sind jetzt 3 Windkraftanlagen geplant. Falls 5 Windkraftanlagen geplant worden wären oder eine andere Positionierung geplant worden wäre, können wir das quasi umschalten. Und du kannst dir dann direkt verschiedenste Planungsszenarien anschauen.
Aber jetzt wird es nochmal spannend, wenn man auf die Softwareentwicklung guckt. Weil sowas dann zu bauen, erfordert doch jetzt dann doch nochmal neue Aktivitäten und Techniken, oder? Ich meine, das ist ja keine Oberfläche mehr im Sinne von zweidimensional Oberfläche auf irgendeinem Bildschirm, sondern da muss man jetzt ja anders mit umgehen. Also da muss man mindestens mal in Szenarien denken, in Objekten der realen Welt, die ich irgendwie beschreibe und abbilde. Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich sage mal so rum, Apple spricht ja nicht um den Grund vom räumlichen Computer. Es ist natürlich schon was anderes gewesen. Wir waren ja am Anfang wie alle auch daran gebunden, im Simulator, also auf einem klassischen Computer mit 2D-Bildschirm, das zu programmieren. Wir haben halt den Vorteil, dass auf der Brille dieselbe Entwicklungsumgebung läuft wie für das iPad auch. Das bedeutet, wir konnten natürlich große Teile des Codes übernehmen. Unsere Herausforderung, wie sie später herausgestellt hat, war eigentlich mehr, mit welcher Bildauflösung musst du raus ins Feld fahren für diese Kamera, damit du ein wirklich gutes 360-Grad-Bild bekommst, damit das nicht zu pixelig ist. Mit welchen Kameras kann man das eigentlich heutzutage aufnehmen? Das war eigentlich mehr die Herausforderung, weil technologisch entwickeln, ich erwähnte es ja am Anfang, wir haben ja einen großen Wert drauf, den wir legen auf das Thema native Softwareentwicklung. Das heißt, die Programmiersprachen, die Konzepte, die Apple mit Augmented Reality an den Tag legt, die hatten wir schon seit Jahren quasi intus. Die Adaption war sicherlich nochmal, ich sag mal, da gibt es bestimmt die eine oder andere Stolperstelle, wenn ich einen Entwickler frage. Aber vom Grundkonzept konnten wir sehr viel von unserer Revisar-App übernehmen und mit der Brille halt jetzt, ich sag mal, ein bisschen vom Standort entkoppeln.
Meine Einschätzung ist ja, dass so für Augmented Reality Anwendung in der Übergangszeit, also bis es wirklich so als Mainstream der Entwicklung angekommen ist, also in der Übergangszeit dann doch nochmal andere Architekturen, andere Oberflächentechnologien, vielleicht auch andere Entwicklungsprozesse zum Tragen kommen. Und wie so oft in der Softwareentwicklung insgesamt läuft das dann später aufeinander zu, weil am Ende immer die gleichen Strukturierungen und Abstraktionen eine Rolle spielen. Wo kriegst du denn deine Entwickler her, die sich mit denen in der Übergangszeit mit den richtigen Techniken auskennen? Das sind doch Einzelfälle, oder? Die kannst du jetzt ja nicht im großen Stil von irgendeiner Hochschule holen und bisher viel Erfahrung damit können sie auch noch nicht haben. Also du musst ja eigentlich selbst ausbilden.
Also wir hatten tatsächlich das Glück, dadurch, dass wir sind 13 Personen im Team, dass wir zwei Menschen haben, die sich quasi seitdem Apple AR-Kit, also die Entwicklerschnittstelle für Augmented Reality bereitstellt, damit beschäftigen. Und wir hatten tatsächlich auch das Glück, dass wir Menschen an Bord hatten, mit denen wir auch mal ins Barling gehen konnten zum Thema, über welche Hürde muss man drüber springen? Ich erinnere mich noch an eine Diskussion mit einem Kollegen, Grüße gehen raus, der kommt aus der Spieleentwicklung. Der hat sich mit Siedler und 3D-Spielen und so ein Kram beschäftigt.
Ja,
und
da
hatte halt nochmal ein ganz anderes Verständnis von räumlicher Tiefe. Ja, wie du schon sagtest, ich meine, das hat sich tatsächlich natürlich schon geändert. Jetzt nicht mit der Brille, sondern mit Augmented Reality im Allgemeinen, dass du halt X, Y, Z-Achse aus Positionen deines Anwenders bedienen musst und dass du dann auf einmal damit umgehen musst, wie auf einmal 3D-Objekte dort reinkommen und, das wird das Apple vielleicht nicht so gern hören, manchmal können 3D-Objekte ja auch sehr groß werden, sehr mächtig werden und dann ruckelt es vielleicht dann doch ein bisschen. Und wie kriegt man das, solche Zauberworte wie Polygone und so ein Kram, wie kriegt man das so gerechnet und gerendert, dass du weiterhin bei einem flüssigen Erlebnis bleibst? Aber wie gesagt, wir machen das Spielchen so seit Jahren. Ich meine, wenn du früher oder jetzt auch letztes Jahr auf der IAA, auf unseren Messeständen zum Beispiel bist, findest du auch Augmented Reality Messetische. Ja, das sind dann einfach Tische, auf denen dann iPads festgemacht sind. Und wenn du durch die iPads guckst, siehst du jetzt zum Beispiel bei der IAA war das der Ladepark der Zukunft. Und du lernst mit jedem dieser Tische immer noch was dazu, was du dann wieder beim nächsten Mal nutzen kannst.
Ja, finde ich ein sehr wertvoller Hinweis, dass man da aus der Spieleentwicklung lernen kann und da Erfahrungen einbinden kann, um nicht alle selbst machen zu müssen, leuchtet mir voll und ganz ein. Und das ist ja eine riesige Industrie, die ja sehr community-artig in sich wirkt. Und wie, aus meiner Erfahrung und meinem Eindruck aus wenig Austausch mit anderen Entwicklungscommunities hat, vielleicht ist das genau die Stelle, wo es durchlässig wird. Kann ich mir in der Tat gut vorstellen. Lass uns nochmal in die Glaskugel gucken. Jetzt bist du für Mobile zuständig. Was ist denn mit Mobile in 5 Jahren?
Ich vermute, dass der Begriff selbst vielleicht noch verwendet wird, aber was du damit verbindest, sich halt einem Wandel unterzieht. Ich meine, ihr habt ja auch in eurem vergangenen Podcast ganz viel über KI und so ein Kram gesprochen. Wenn du mal überlegst, was dieses Jahr alles rauskommt, unabhängig davon, ob jetzt Samsung, Google, Apple irgendwelche KI-Integrationen machen, gibt es ja zum Beispiel von Humane diesen AI-Pin, es gibt den Rabbit R1, es gibt diese Wearables im Allgemeinen, sei es von Ringen über Uhren, über Ansteckpins, keine Ahnung was. Das heißt, ich glaube schon, dass wir bei der mobilen Lösungsentwicklung immer noch Software bauen, aber dass das schon sich verändern wird, weil du die Geräte viel präsenter bei dir trägst, sie dabei wahrscheinlich auch dezenter werden, als jetzt ständig so ein bunt leuchtendes Display. Und das Spannende wird wahrscheinlich sein, wie man sich da in dieser sich verändernden Welt positionieren kann, um trotzdem für seine Anwender ein cooles Erlebnis zu bringen. Ja, also als ich den AI-Pin gesehen habe mit Laserprojektor in die Hand, meine Hand ist jetzt ein bisschen faltig, ja. Also das, wenn ich die Hand meines Sohnes gucke, die ist zwar kleiner, aber dafür schön glatt, da ist der Bildschirm bestimmt schön. Aber das wird einiges von dem verändern, was man heute als Mobile auf einem Handy versteht. plus der ganze AR-Kram. Ne? Ich meine, die Geräte werden sicherlich auch kleiner, die Geräte werden auch leichter. Heute gucken dich alle komisch an, wenn du mit einer Apple Vision Pro, habe ich auch gemacht, wie die Straßenbahn gehst. In dem Formfaktor wird es hoffentlich nicht bleiben. Und dann tragen wir vielleicht alle komische Brillen. Von der Seite, da ist ein großer Wandel bestimmt noch vor uns.
Spannende These. Aber du hast ja noch nicht so ganz das mobile Endgerät oder den Bildschirm abgekündigt, aber so ein bisschen. Ne? Vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken. Heute ist der einzige Zugang, wie lange das so bleiben wird. Genau. Finde ich, hast du recht. Kann man mal kritisch drüber nachdenken. Also das wäre disruptiv, wenn wir andere Oberflächen haben, finde ich. Aber vielleicht kommt das ja tatsächlich so.
Vor allen Dingen ergänzend halt erstmal. Ne? Das wird ja nicht über Nacht passieren. Ab morgen sind alle Handys weg. Nee. War ja auch nicht so mit der Tageszeitung. Ne? Ab morgen waren auch nicht alle Tageszeitungen weg. Die gibt es ja immer noch. Die finden halt ihre eigenen Nischen. Technologie löst sich an der Stelle ja meistens nicht ab, sondern ergänzt sich. Von der Seite bin ich tatsächlich echt gespannt, wohin sich da diese Reise entwickelt und wie denn Menschen mit Technik interagieren. Das ist, glaube ich, das Spannende.
Wunderbar. Marc, das war fast ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Einsichten. Da haben wir selten Gelegenheit, jemanden, der in dieser Zuständigkeit sich so intensiv mit den Themen auseinandersetzen kann, hier zu haben. Ich glaube, das war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wertvoller Einblick in deine Arbeit und im Technologiefeld, mit dem wir lange noch zu tun haben werden. Hast du vielleicht noch ein paar Literaturtipps oder andere Tipps, wo man das, was wir heute diskutiert haben, aufarbeiten, nachlesen oder sich mit auseinandersetzen kann?
Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von all diesen Diensten, die einem das Zeug zusammenfassen und genieße von, sei es Blink, sei es GetAbstract, einem zusammengefasst zur Verfügung gestellt werden, weil die Welt ist einfach so schnelllebig. Gedruckt wird schwer. Ja? Online ist, glaube ich, das Maß der Dinge. Von der Seite Augen offen halten, heißt das Zauberwort. Augen offen halten.
Vielleicht nennst du uns noch ein paar URLs, dann tun wir die unsere Webpage zum IT-Tacheles. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Teilnahme und für unser interessantes Gespräch.
Dankeschön.
Ansonsten verweise ich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf www.adesso.de/podcast, wo man unseren heutigen Podcast und die anderen und auch natürlich die Quellen zu dem, was wir heute besprochen haben, nochmal findet.